Adriana Altaras. Als Schauspielerin und Regisseurin ist sie bekannt. Sie spielte in Filmen wie Alles auf Zucker von Dani Levy mit. Sie ist auch im Fernsehen bei Bastian Pastewka oder in der Serie Liebling Kreuzberg zu sehen. Adriana Altaras hat unter vielen anderen Lebensprojekten auch an der Steven Spielberg Shoah Foundation mitgearbeitet und war dort als Interviewerin tätig. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben. Titos Brille, die Geschichte meiner strapaziösen Familie. Adriana Altaras ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Was meinen Sie mit strapaziöse Familie? Klingt nicht gerade wie eine Liebeserklärung an Ihre jüdische Familie. Aber wenn man das Buch liest, ist es doch so etwas wie eine Liebeserklärung. Eine strapaziöse Liebeserklärung?
Ja, könnte man so sagen. Und ich denke, dass alle Juden wie Nichtjuden strapaziöse Familien haben. Also da bin ich nicht alleine mit, nur die wenigsten benennen es so. Und meine Familie hat durch die geschichtlichen Umstände, aber auch durch deren Temperament, sich selbst und mich und überhaupt ihre ganze Umgebung ständig in Atem gehalten. Und wenn sie nicht gestorben wären, täten sie es noch und jetzt mache ich es einfach weiter.
Der Titel Titos Brille spielt auf eine Familienlegende an. Ihr Vater soll als Partisan im Untergrund die Brille von Marschall Tito repariert haben. Eine Legende, die nicht so richtig glaubhaft ist, weil Tito zu dem Zeitpunkt gar keine Brille gehabt haben soll. Wofür steht diese Legende?
Diese Legende steht für die ganzen Legenden, die man ja in Familien immer hat. Also der Onkel David oder der Onkel Kurt, der ist aus Schlesien zu Fuß nach Köln gekommen und dann hat er 16 Kölsch getrunken. Solche Geschichten kennt man doch immer, ne? Und irgendwann stellt sich heraus, der war gar nicht in Schlesien. Der war wo völlig anders. Und überhaupt Alkohol hat er gar nicht gemocht. Und Kurt war überhaupt nicht Kurt, sondern eine Frau. Also sowas passiert ja, wenn man ein bisschen nachfragt bei Geschichten. Und der Widerstand, um das alles zu erfahren, was in der Geschichte wirklich die Wahrheit ist, der ist ja bei den Familienangehörigen sehr stark. Muss man lange kratzen, bevor man weiß, was da eigentlich dahinter ist. Und das habe ich gemacht und dann sind die ersten Dinge rausgekommen.
Also Ihr Vater, der Held, der Titos Brille repariert. Solche Legenden, das gibt es ja auch in der katholischen Kirche. Da werden Heilige draus zusammengesetzt. Und Sie haben an der heiligen Legende Ihres Vaters gekratzt?
Ja, ich habe ein bisschen gekratzt. Nun, er war Partisan. Und er war auch ein wichtiger Partisan. Aber er hat eben diese berühmte Brille nicht repariert, weil der Tito keine trug. Und dann habe ich angefangen, mich andere Sachen zu fragen. Wer war wo? Was hat wer gemacht? Wie sah die Realität vor allen Dingen nach 45 aus, bis jetzt? Und warum sieht meine Realität so chaotisch aus, habe ich mich gefragt. Und dann habe ich ein paar Antworten gekriegt, andere nicht. Vielleicht muss ich noch ein zweites Buch schreiben, um dann alles rauszukriegen, keine Ahnung.
Auslöser für Ihre Familiengeschichte war der Tod Ihrer Eltern. Das heißt, das seltsame Erbe Ihrer Eltern. Ihre Eltern konnten nicht gut Dinge wegwerfen und Sie mussten dann aufräumen. Was haben Sie da gefunden?
Was heißt denn, die konnten nicht gut wegwerfen? Die haben nichts weggeworfen über 40 Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie das ist, wenn man eine Schublade nicht mehr aufkriegt, weil die so voll ist. Wenn man Streichholzpackungen findet aus, Abernotherme von 1964, da möchte man sich die Kugel geben. Und plötzlich möchte man diese Streichholzschachtel nicht mehr wegwerfen. Und dann bin ich nach Abernotherme gefahren und habe mir mal angeguckt, wie das da aussieht und wie es da ist. Und dann habe ich mich erinnert, wie ich früher da war und wer uns alle da zu besuchen kam. Alte Partisanen nämlich und was die wiederum für Geschichten hatten. Und so ist wieder diese Welt entstanden, in der ich aufgewachsen bin und die sehr anstrengend war, aber eben auch sehr reich.
Wer wegwirft, ist ein Faschist. Das ist das Schlusszitat in Ihrem Buch. Wie meinen Sie das?
Im Jüdischen heißt es, wenn man die Toten vergisst, dann sind sie erst tot. Und damit hat das ja auch was zu tun, ohne zu dramatisch zu werden. Ich glaube, dass einen die Erinnerung zwar zum Teil fertig macht, fix und fertig, aber auch oft ein großes Geschenk ist. Weil ich habe dann verstanden, woher ich komme und von was ich alles profitieren kann. Nämlich den Humor, den habe ich geerbt, den habe ich nicht einfach so gehabt, den habe ich zu Hause immer gehört.
Aber woher man kommt, bestimmt ja auch das eigene Handeln. Sie haben einmal gesagt, dass sich Ihre Familienangehörigen bei Ihnen innerlich eingenistet haben und nun mitreden, was Sie zu tun haben. Das sind die Die Books heißen die, die Seelen der Toten, die in die Lebenden schlüpfen. Das heißt, der Mensch ist nicht frei, sie können nicht frei entscheiden, was sie tun?
Das wird jetzt gehen wir in die chassidische Lehre ein. Das wird schön für den Zuhörer, ja. Also das machen wir jetzt mal in 2 Minuten. Madonna studiert das ja über Jahre in Tel Aviv und in Jerusalem, aber ich versuche mal so. Es gibt die Lehre des Dibuks, ja, der in einen sich einnistet. Und das kennt ja nun auch jeder, dass er aus dem Haus geht und die Mutter noch hört, die sagt, aber schließ 2-mal ab, sonst kommen die Verbrecher. Und sowas kann man ja dann auch zulassen und sich überlegen, was würden die sagen in der und der Situation? Oder was sagen die in der und der Situation? Und das habe ich halt zugelassen und habe gemerkt, wie die Toten einem noch auch ganz schöne Geschichten erzählen können.
Das sind auch die, na jetzt drücke ich es mal küchenpsychologisch aus, die Konditionierungen, die man über die Stimmen der Eltern, die man ja immer noch hört, die man aus der Kindheit immer wieder hört, in sich drin hat. Und man merkt, dass man ab und zu Gefangener dieser Stimmen ist.
Oh ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt in die Analyse gehen, dann wird es ganz schrecklich. Aber man kann es ja auch positiv nehmen und sagen, okay, ich komme jetzt mit euch in den Keller, ich mache jetzt die Koffer auf und dann schauen wir mal, was drin ist. Und da habe ich unter anderem auch Schmuck gefunden. Also ich meine, so eine Analyse kann auch ganz schön sein.
Im Internet gibt es jetzt eine eigene Seite über Ihr Buch mit Leseprobe und Videofilm. Unter anderem ist da ein Videofilm zu sehen, wie Sie zu dritt, das heißt Ihr Mann, Ihr Sohn und Sie das Chanukka-Fest feiern. Da wird zunächst gebetet, gesungen und dann die Fahne von Werder Bremen geschwenkt, die Ihr Sohn zum Chanukka-Fest geschenkt bekommt. Passt das zusammen? Fußballfahne und Chanukka-Fest?
Ja, warum denn nicht? Also es gibt ja durchaus jüdische Fußballfans und nicht alle finden nur Maccabi gut. Wir leben in Deutschland und wenn man Söhne hat, sind die Fußballfans und Werder Bremen steht ganz weit oben.
Ihr Mann schwenkt die Fußballfahne aber fast so wie ein, na, ich habe gedacht, fast wie ein religiöses Symbol schon.
Naja, wissen Sie, ich bin ja in einem Männerhaushalt. Ich bin ja in der Minderheit. Ich habe es richtig schwer. Ich kann nicht viel zu dem Fußball sagen. Das ist ja meine Freizeit. Wenn Fußball läuft, habe ich frei. Aber dass ich weiß, dass St. Pauli jetzt gewonnen hat gegen den HSV und dass das überhaupt das Ereignis ist des Jahres, das ist doch schon eine Menge, oder?
Jetzt nochmal zur jüdischen Religion. In Ihrem Buch schreiben Sie über den Propheten, auf den die Juden warten. Ich zitiere, der Prophet, glaubt ihr wirklich, er wird noch kommen? Wieso ist er nicht schon da? Das fragt die Ich-Erzählerin. Darauf reicht ihr einer ihrer besten Freunde, Raffi, einen Wodka und sagt, du nimmst den Propheten, fürchte ich, zu konkret, zu wörtlich. Vielleicht gibt es ihn, wahrscheinlich gibt es ihn gar nicht. Ob er noch kommt oder nicht, beschäftigt ganze chassidische Zirkel. Aber für den Seder heute Abend würde ich vorschlagen, er kommt nicht und wir nehmen einfach das Dessert. Dessert statt Prophet, funktioniert das?
Neues tröstet einen, Zucker tröstet einen ja darüber hinweg, dass wir schon 5757 Jahre warten und er ist immer noch nicht da. Und das kann einen nicht die Augen verschließen, aber es kann eine alle trösten.
Was bedeutet Ihnen das Judentum denn? Sie sind keine orthodoxe Jüdin. Was bedeutet das für Sie?
Es gab ja auch schon immer liberale und assimilierte Juden und in die Tradition hinein sehe ich mich. Und es bedeutet mir was, ich finde da Halt, ich finde da ein Gegenüber, ich habe immer was, worüber ich mich aufregen kann. Und es ist eine sehr interessante Lehre auch für das Gehirn. Also man kriegt eine Menge geboten an inhaltlichen Dingen, die man dann hinterfragen kann. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, an das man sich abarbeiten kann.
Abarbeiten, Grundmotiv der jüdischen Religion. Ein Grundmotiv ist der Zweifel. Würden Sie das ähnlich sehen?
Ja, natürlich. Zweifel ist doch was Herrliches. Stellen Sie mal vor, alles ist so klar, da säßen wir jetzt nicht hier.
In Ihrem Roman feiern Sie mit Freunden die Beschneidung Ihres Sohnes. Ihre Freunde äußern sich da sehr abwertend über das jüdische Ritual. Die Ich-Erzählerin antwortet darauf, Juden sind für euch interessante und nette Leute, solange sie Opfer sind. Als Leute mit eigener Tradition, womöglich selbstbewusst, sind sie plötzlich nicht mehr so nett. Unsere Rituale findet ihr eklig. Ich sage euch, was ich eklig finde. Euch und eure Doppelmoral. Wie haben Ihre Freunde darauf reagiert? Haben die verstanden, was Sie da meinten?
Ja, natürlich. Also, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bevor ich so geantwortet habe. Ich habe mir ja tagelang angehört, du beschneidest wie die Frauen in Afrika. Und dann habe ich immer gesagt, das stimmt nicht und das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also das ging über Tage, die haben mich tagelang genervt. Und als ich dann ausgeflickt bin, da war das nur an der Zahl. Ich glaube, das felsenfest, dass Religion, also dass die Juden solange sie Opfer sind, viel sympathischer der Bevölkerung sind, als wenn sie es nicht mehr sind.
Wie ist das mit Ihren beiden Söhnen? Sie erziehen Ihre Söhne religiös, feiern mit ihnen das Chanukka-Fest. Gehen die da mit?
Also religiös erziehe ich sie nicht. Ich bin keine religiöse Jüdin, nochmal. Aber die gehen auf jüdische Schulen. Die wissen viel mehr als ich. Die können die Tora lesen und können alle Gebete. Und die sind in Berlin geboren. Das sind Berliner Juden. Die haben es ganz leicht. Die werden sicherlich nicht so ein Buch schreiben. Keine Ahnung, was die machen werden. Wahrscheinlich Fußballtrainer werden.
Abschließende Frage. Bei den Danksagungen in Ihrem Buch danken Sie ganz zum Schluss Moshe Wachs. Mögen Sie verraten, wer das ist und warum Sie ihm danken?
Moshe Wachs war der Patenonkel von meinem Sohn und mein erster großer jüdischer Freund und Berater. Und ich hätte viele Sachen gar nicht beantworten können, wenn ich ihn nicht als Freund gehabt hätte. Und der ist leider an Krebs gestorben letztes Jahr.
Sind das die Leute, die auch für uns das Judentum lebendig machen können, heute noch, einzelne Personen, Persönlichkeiten?
Ja, das hoffe ich sehr. Also ich hoffe mit meinem Buch ganz innig, dass es näher kommt an viele Menschen, die Berührungsängste haben, falsche Scheu und darüber in den Antisemitismus rutschen, weil sie gar nicht konkret wissen, wie die Leute wirklich sind. Und das würde ich mir wünschen, dass man so ein bisschen merkt, ach Gott, ist ja ein ganz normaler Mensch mit ganz tollen Problemen, nämlich wie schafft man es, dass die Panade auf dem Schnitzel bleibt.
Also unbedingt dieses Buch lesen. Vielen Dank, Adriana Altaras. Titus Brille, die Geschichte meiner strapaziösen Familie. So heißt das Buch von Adriana Altaras. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 263 Seiten und kostet 18,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, sehr gerne.